Buchbar, der Buchhalter-Podcast für den schönsten Beruf der Welt. Powered by Stotax und BBH Fortbildung.
Hallo und herzlich willkommen zu Buchbar, der Buchhalter-Podcast. Folge 48, Reformpaket 2027. Diese Steueränderungen sollen kommen. Und auch heute freue ich mich sehr, Anita Dormeier neben mir begrüßen zu dürfen. Hallo Anita.
Hallo Kevin, ich freue mich natürlich auch wieder. Das ist wieder ein tolles Thema. Ich freue mich auch, dass wir beide wieder zusammensitzen.
Auf jeden Fall, wie immer ein Fest. Und heute fühle ich mich so ein bisschen, als würden wir durch eine Glaskugel schauen, weil wir natürlich Positionen besprechen wollen, die jetzt insbesondere im Koalitionsausschuss besprochen und vorgestellt wurden. Also sind noch nicht gesetzt, aber uns schon einen Einblick darüber geben wollen, was im kommenden Jahr vielleicht Veränderungen auf uns zukommen.
Ja, der Gesetzgeber möchte ja da, verspricht da große Dinge, Steuerreformen sollen kommen, kleine, mittlere Einkommen sollen vor allen Dingen entlastet werden. Das steht so im Hintergrund, es geht um die Einkommensteuer und da passiert eben wirklich ganz, ganz viel. Es gibt hier wirklich viele, viele Teilbereiche, die man bei diesem Reformpaket, bei diesem Steuerreformpaket eben anspricht.
Genau, und um es so ein bisschen in die Struktur zu bringen, sind das ungefähr 9 Punkte, die wir uns jetzt rausgepickt haben, über die wir heute nochmal sprechen wollen, um einfach vorzustellen, was denn jetzt in diesem ersten Paketentwurf sozusagen steht. Und starten wir doch direkt einfach mal in den ersten. Du hast es ja gerade schon avisiert, es soll auf jeden Fall auch natürlich eine Entlastung geben und es sollen gewisse Grenzen und Beträge runtergehen und es gibt Entlastungen letztendlich auch bei der Einkommensteuer.
Ja, der erste Punkt ist die wirkliche Einkommensteuer, die da wirklich nach unten gehen soll und vor allen Dingen eben kleine, mittlere Einkommen, wie schon erwähnt. Und so wird man eben die Freibeträge anheben. Das ist einmal der Grundfreibetrag, das ist der Kinderfreibetrag. Man passt gleichzeitig an das Kindergeld. Und die komplette Progressionsphase, also die aufsteigende Steuerprogressionsphase, wird ebenfalls wieder nach rechts verschoben und damit eben weitere steuerliche Entlastungen gewährt. Das sind allerdings Dinge, die aus meiner Sicht nichts Neues sind. Wenn wir uns das mal so anschauen, denn hier sind wieder 2 Stufen geplant, 2027 und 2028. Und wenn wir das vergleichen mit den letzten Jahren, übrigens auch in 2 Stufen, das hat man eigentlich immer schon gemacht. Das ist eine Reform, die aus meiner Sicht sowieso immer notwendig ist.
Auf jeden Fall, weil eigentlich reden wir auch so ein bisschen über einen Inflationsausgleich, um es einfach beim Namen zu nennen, dass man einfach sagt, wir heben jetzt die Beträge an, damit das einfach wieder den normalen wirtschaftlichen Verhältnissen auch anpasst. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel hingeht und so bei einem Ehegattensplitting zum Beispiel von 60.000 Euro zu versteuernden Einkommen, man vielleicht jetzt im Vergleich dann wirklich was weniger zahlt, wenn man Kinder etc. hat, ist das aber trotzdem eigentlich Geld, was man an anderer Stelle einfach ausgibt.
Ja, es sind also in dem Beispiel 2 Kinder, Ehegatten, wäre es wirklich eine Entlastung von 600 Euro im Jahr. Und da ist halt die Frage, 50 Euro im Monat, gut, das hört sich schön an, aber man ist erstmal bei 60.000 zu versteuerndes Einkommen und hat eben 2 Kinder vorzuweisen. Nur dann würde sich eben diese Entlastung mit wirklich 600 Euro auch zeigen.
Aber dennoch gut, dass man überhaupt weiter noch den Inflationsausgleich betreibt. Irgendwann könnten die das ja vielleicht sogar noch einstellen und sagen, die Beträge zurren wir jetzt mal fest. Deswegen können wir uns ja freuen, dass wir das erstmal noch nicht haben.
Da würde sich wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht dann einschalten. Denn wie schon erwähnt, das ist eben dieser Inflationsausgleich. Das muss im Prinzip einfach sein.
Dann habe ich etwas Spannendes mit als zweiten Punkt, weil wir reden ja jetzt schon davon, dass ja Steuern eingespart werden, dann müssen ja auch wieder irgendwie finanziert werden. Und zwar steht im Raum die Anhebung der Reichensteuer ab 2027.
Ja, diese Entlastungen sollen ja rund 10 Milliarden Euro kosten. Und da ist immer die Frage, wie bringt man die Gegenfinanzierung auf den Weg? Und die Gegenfinanzierung soll über die höheren Einkommen passieren, die ohnehin jetzt schon mit 45% besteuert werden. Im Moment ist es so, dieser Steuersatz mit 45% beginnt bei einem ledigen rund 277.800 Euro zu versteuerndes Einkommen. Da zahlt man also nochmal zum progressiven Steuersatz bis 42%, obendrauf 3% dazu. Ja, und das wird eben erhöht, beziehungsweise das Einkommen, das dafür im Raum steht, wird gesenkt. Das wird dann schon bei 250.000 Euro passieren, zu versteuerndes Einkommen eines ledigen. Aber das ist noch nicht alles. Man wird sogar noch eine zweite Progressionsstufe obendrauf packen. Das heißt nochmal 2% dazu. Insgesamt also 47% Steuern. wenn man ein zu versteuerndes Einkommen von 280.000 Euro vorweisen würde.
Und was wir natürlich da nicht vergessen dürfen, ist, da steht doch auch sicherlich noch ein Soli mit im Raum, wenn wir über diese Beträge schon sprechen. Das heißt, wir kommen doch effektiv noch mehr in die Steuerbelastung rein.
Bei insgesamt fast 50% würde dann jemand liegen, der bei einem zu versteuernden Einkommen von 280.000 Euro ankommt. Ja, halte ich im Prinzip natürlich schon irgendwo für ziemlich hoch im internationalen Vergleich. Ich denke, ja, das ist schon eine Hausnummer, die wir hier zu erwarten haben.
In jedem Fall. Natürlich versucht die Bundesregierung das ein bisschen zu relativisieren, dass man sagt, betroffen sind ja relativ wenige Steuerpflichtige.
Muss man auch sehen. Muss man auch sehen. Ich bin auch nicht betroffen, du wahrscheinlich auch nicht. Also da sind natürlich wenige betroffen, die wirklich diese rund 50% zahlen müssen. Aber wie schon erwähnt, eine kleine Gegenfinanzierung wird es dann wohl doch letztendlich in Aussicht stellen.
Wo wir schon bei Gegenfinanzierung sind, und das ist etwas, das vermag ich wirklich als heißes Thema mal anzusprechen, ist, wie es in Zukunft überlegt ist, eine höhere Pauschalsteuer bei den Minijobbern zuzulassen.
Die Minijobs sind ja doch sehr, sehr beliebt. Also wenn man sich da die Statistiken anschaut der letzten Jahre, es steigen einfach die Minijobs im Nebenberuf. Im Hauptberuf ist es eher selten, aber im Nebenberuf, da werden die Minijobs eben weiter forciert. Und offensichtlich hat man sich überlegt, dass da auch viel für die Rentenversicherung passieren soll. Aber was man jetzt plant, was ganz oben steht, die Pauschalsteuer. Bei der Minijobabgabe in Summe 30% zahlt man ja 2% für die Pauschalsteuer und das soll doch nach oben gehen auf 5%. Eine Steigerung von eben 3% dazu.
Das ist schon mächtig. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass ja sowieso der Mindestlohn hochgeht und dadurch der Minijobber ja auch automatisch nochmal teurer wird, dann ist es ja wirklich für Arbeitgeber natürlich immer kostenintensiver zu sagen, ich hole mir jetzt einen Minijobber. Aber gibt es da nicht eine Art Übergangsregelung vielleicht noch, dass wenn ich jetzt heute zum Beispiel einen Minijobber hole, dass ich dann da rauskomme, vielleicht aus Steuerpflicht nicht, aber vielleicht aus einer Rentenversicherungspflicht?
Also die Steuerpflicht, die soll definitiv geplant ab 2027 passieren. Also Steuerpflicht, diese Erhöhung der Pauschalsteuer soll passieren. Kostet übrigens rund 18 Euro mehr den Arbeitgeber pro Monat. Das ist schon sehr, sehr intensiv für den Arbeitgeber. Ja, aber was wirklich im Raum steht, ist auch eine zusätzliche Rentenversicherungspflicht. Minijobs sind ja heute schon rentenversicherungspflichtig, aber der Mitarbeiter kann sich davon befreien lassen. Ja, und das möchte man jetzt umdrehen. Jetzt will man eben die Rentenversicherungspflicht haben, mit jetzt geplant 1.1.2027. Das würde bedeuten, dass der Mitarbeiter eben nicht mehr das Opting-out vornehmen kann. Er muss also in der Rentenversicherung selbst Beiträge einzahlen.
Bedeutet in der Konsequenz, wir machen die Rententöpfe minimal auch nochmal voller an der Stelle, dadurch, dass wir jetzt hier doch mehr Einzahlungen hätten.
Die Rente, ja, die Rente muss ja, wir haben ja zu wenig Rentenversicherungsbeiträge. Ja, und da hofft man sich offensichtlich auch zusätzliche Beitragszahler. Eine Übergangsregelung wird es aber hier definitiv geben. Das wird definitiv nur neue Minijobs betreffen. Die bereits bestehenden Minijobber, die können sich dann immer noch freiwillig für die Rentenversicherung entscheiden.
Sehr gut. Dann ein anderer Punkt, der auch so ein bisschen die Finanzierung des Ganzen auch noch unterstützen soll und die mich ein bisschen sehr überrascht hat, ist die Handwerkerkosten, dass die ab 2027 tatsächlich reduziert werden sollen, was die Abzugsfähigkeiten jetzt angeht, wenn ich so eine 35a ISDG denke.
Offensichtlich ist das sehr beliebt. Also die Finanzbehörden machen ja immer Statistiken und wahrscheinlich ist es aufgefallen, dass es doch viel Steuern kostet, denn man reduziert die Abziehbarkeit von typischen Handwerkerleistungen von bisher 20% auf 15%. Das heißt, der geförderte Betrag, der Abzug von der Steuer, würde sich von 1.200 Euro auf 900 Euro reduzieren. Das ist schon ja ein klein wenig Steuerverlust. Man kann das ja doch direkt von der Steuer abziehen.
Genau das, weil ich nenne das immer auch gerne ein echtes Cashback, weil das ist ja eine direkte Steuererstattung, direkt, die ja faktisch stattfindet. Und dass man da einem jetzt eben maximal dieses Potenzial von 300 Euro Cashback zurücknimmt, ist schon ein Haufen. Vor allem, weil man ja auch damit unter anderem versucht hat, Schwarzarbeitprävention zu leisten. Aber auch, ich fand diese 20% haben mich doch immer an eine andere Prozentzahl so ein bisschen erinnert, oder?
Ja, ja, das war der Hintergrund. 19% Umsatzsteuer. Ja, und wenn man 20% direkt von der Steuer wiederbekommt, dann wird eben auch der Handwerker oder sich die Beteiligten zu einer offiziellen Rechnung entscheiden wollen. Das war so ein klein wenig die Überlegung damals, als man das eingeführt hat.
Deswegen ist es jetzt so, dass auch die Umsatzsteuer passend angesenkt wird? Oder wie schätzt du die Situation ein?
Das wäre natürlich toll, dass wir jetzt statt bisher 19% nur noch 15% zahlen. Naja, ich glaube, da müssen wir noch ein klein wenig auf diese Lösung warten.
Okay, gut. Dann wünschen darf man sich ja immer noch
wünschen
was.
Wünschen immer.
Dann behalten wir das mal auf der Wunschliste für unsere Bundesregierung. Ja. Was die Bundesregierung uns aber auf die Wunschliste geschrieben hat, ist, dass es höhere steuerfreie Sonnfreitags- und Nachtzuschläge geben soll, was ja erstmal ganz positiv klingt.
Ja, höhere steuerfreie Zuschläge, also steuerfrei, Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge. Das bedeutet aber, es geht hier immer um den Grundlohn. Also wie viel darf das denn maximal sein? Wie viel darf ich denn da maximal steuerfrei bezahlen? Und das ging augenblicklich nur bis 50 Euro. Also nur bis 50 Euro dürfen diese Zuschläge verarbeitet werden, obendrauf gerechnet werden. Und das will man jetzt erhöhen auf 75 Euro, soll auch sozialversicherungsfrei sein. Hört sich auch erstmal gut an, aber was meinst du dazu?
Also ich überlege gerade, wer alles 50 Euro die Stunde überhaupt bekommt oder tendenziell. Also das ist natürlich ein sehr kleiner Personenkreis, wage ich zu behaupten.
Ich denke auch, wieder der Mindestlohn, wenn wir uns den mal anschauen. Natürlich werden viele Menschen Schichtarbeit, Bereitschaftsdienste sich sehr, sehr freuen. Aber wer hat denn wirklich einen Stundenlohn von mehr als 50 Euro? Also jetzt dann bis 75 Euro. Wer wird also wirklich davon profitieren? Das können nur höhere Einkommen sein mit Schichtarbeit. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so viele Menschen in Deutschland betreffen wird.
Okay, auch ein Thema, was ich sehr, sehr spannend finde, ist der 6. Punkt auf der Liste, ist nämlich die steuerliche Begünstigung von Abfindungen und zwar bei schnellem Jobwechsel. Also da bin ich erstmal sprachlos gewesen, dass es jetzt angeblich wohl eine Art Steuerbonus geben soll auf die Abfindung, wenn ich schneller einen neuen Job finde.
Ja, die Idee ist erstmal gut, finde ich. Die Idee ist gut, die Durchführung, naja, weiß ich auch nicht. Aber die Idee ist natürlich toll. Man möchte vermeiden, dass man eben ganz lange in der Arbeitslosigkeit sich aufhält, erstmal also die Abfindung kassiert, dann nicht weiter arbeitet, also nicht mehr in die Erwerbstätigkeit einsteigt. Die Abfindungen werden ja im Moment komplett steuerpflichtig ausbezahlt. Es gibt da so eine Fünftelmethode, also eine kleine Ermäßigung, aber grundsätzlich steuerpflichtig, sozialversicherungsfrei. Ja, und das möchte man jetzt durch einen zusätzlichen Steuerbonus, also ein frei bleibender Betrag, das möchte man nun ganz schnell in die Erwerbstätigkeit wieder führen. Man möchte also, dass man sich als Mitarbeiter ganz schnell wieder um einen Job bemüht. Das ist mehr oder weniger die Überlegung der Bundesregierung.
Ja, klingt vielleicht ganz löblich, aber ich behaupte mal, dass da eine ganz andere Intention hinter ist. Weil üblicherweise, wenn natürlich jemand lange irgendwo gearbeitet hat und dann eben auch eine Abfindung bekommt, weil die Person eben geht, ist das ja meistens eine Geldsumme, mit der man ja auch lange eine Zeit überbrücken kann und man vielleicht auch sogar in Bezug von Arbeitslosengeld gerät. Ich glaube vielmehr, dass man hier natürlich die Grundidee hat, ich will die Arbeitslosigkeit verkürzen, ich will Arbeitslosengeldzahlungen verkürzen, gleichzeitig aber auch Personal wieder ins Arbeiten schaffen und wieder auch ins Steuerzahlen schaffen und das vielleicht damit versucht, so ein kleines Lockmittel dafür eben zu schaffen.
Ich gebe dir vollkommen recht. Ich denke natürlich jetzt wieder an die Praxis und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht genau, wie man das dann praktisch umsetzen wird. Denn die Frage ist ja, dieser Steuerbonus soll ja je nachdem, wie schnell man wieder arbeitet, eingeführt werden. Und da frage ich mich, praktische Umsetzung, wie will man das kontrollieren? Muss man das dann vorweisen, bereits wenn man das Arbeitsverhältnis löst? Das sind alles dicke, fette Fragezeichen, die man im Moment noch gar nicht beantworten kann.
Dann warten wir mal ab, wie diese Fragen uns noch beantwortet werden. Wir reden ja immer noch über ein Reformpaket, deswegen beschlossen ist ja noch nichts.
Nein, es geht im Herbst dann weiter.
Wir sind immer noch in unserer Glaskugel. Aber eine Sache, die in der Glaskugel steht, ist ja auch mehr oder weniger schon so halb beschlossen, die jetzt nur noch mal angesprochen wird, ist tatsächlich Änderungen bei der Steuererklärung bei dem Finanzamt, also was letztendlich auch eben bei den Prozessen in der Finanzverwaltung stattfindet.
Ja, da passiert ja im Moment sehr, sehr viel und es sollen weitere Vorschläge kommen, weitere Vorschläge zur Steuervereinfachung, um eben diesen technischen, diesen digitalen Prozess weiter nach vorne zu bringen. Und da gibt es ein paar Überlegungen bzw. Pläne, die jetzt einfach noch praktisch umgesetzt werden müssen. Man rechnet damit, dass vor allen Dingen die Steuererklärung in einen wirklichen vorgefertigten Steuerbescheid mündet. Also man wird künftig einen Steuerbescheid bekommen, eine sogenannte Amtsveranlagung. Und das hat ja auch einen schönen Namen.
Ja, wir bleiben uns den Vögeln treu, ja, in der Finanzverwaltung. Jetzt ist es das Projekt Amsel.
Jetzt ist es die Amsel, die fliegt. Ja, nach Elster, die fliegt ja immer noch. Aber die Amsel soll kommen. Und da kommt dann im Prinzip dieser vorausgefüllte oder vorgefertigte Steuerbescheid.
Richtig, und dann kann ich ja theoretisch nur noch Einspruch einlegen, wenn ich dem widerspreche. Oder ich sage einfach danke, ich habe es. Und dann habe ich theoretisch schon meine Veranlagung durch, ohne eine gemacht zu haben. Wo ich aber auch frage, wie gut, ob das wirklich im Sinne des Steuerpflichtigen manchmal ist oder ob da auch vielleicht die Finanzverwaltung einfach nur Bürokratie abbauen will. Aber vielleicht da auch den einen oder anderen Abzug eben auch nicht mehr ermöglicht, weil auch vielleicht Unkenntnis, erst recht bei so normalen Ändererklärungen, sage ich mal, da vielleicht auch einfach entsteht und man sagt, oh schön, ich muss mich mehr darum kümmern, aber Handwerkerleistungen, besondere Werbungskosten, die man vielleicht hätte, einfach unter den Tisch fallen.
Vielleicht ist das auch so ein klein wenig der Hintergrund. Damit die eben Steuererklärung mit diesem vorgefertigten Bescheid besser funktioniert, versucht man halt im Vordergrund schon bestimmte Dinge rauszunehmen. Das heißt, diese Ermäßigungen werden dann gar nicht mehr so großartig vorkommen. Das ist wahrscheinlich sogar die Idee dabei. Die One-Click-Steuererklärung funktioniert ja schon jetzt. Da gibt es ja schon diese Steuererklärungen, die mehr oder weniger vorgefertigt erarbeitet werden können. Aber der nächste Schritt ist mit Sicherheit nicht mehr weit.
Dann ein Schritt, der aber auch so ein bisschen da stattfindet, ist, dass man ja auch schon überlegt, ob man die Steuer-ID nicht noch vielfältiger einsetzen könnte, als man sowieso schon tut. Dass nämlich das jetzt so oft wie die Rentenversicherung von Interesse sein könnte.
Ja, da gibt es natürlich schon wieder die ersten Gegenstimmen, denn es heißt ja auch eine steuerliche Identifikationsnummer. Man möchte sie jetzt komplett für die Sozialversicherung verwenden. Hintergrund, man hat nur eine Nummer, man kann dann aber auch die Daten, die gespeicherten Daten oder eben auch weitere Dinge schneller verarbeiten. Und man hat natürlich auch nicht mehr zweigleisige Informationen, die plötzlich zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Also ich finde es sinnvoll, aber Probleme oder eben Gegenstimmen gibt es natürlich sofort.
Sofort, aber wenn ich zum Beispiel im europäischen Ausland mich umschaue und nachdenke, gibt es ja auch sehr oft diese, ich nenne es mal Bürger-ID, über die letztendlich dann alles abgewickelt wird. Und letztendlich die Steuer, die wird uns bei Geburt in Deutschland ja direkt zugewiesen. Warum taufen wir das Kind nicht um und dann haben wir weniger Bürokratie? Eine Nummer, über die wir alles abwickeln könnten. Das ist, glaube ich, mittelfristig wäre das eine echte Erleichterung.
Ich finde es ehrlich gesagt auch sehr, sehr, ja, wirklich von Vorteil.
Dann etwas, was eher so nachrichtlich oder nachweislich interessant sein könnte, uns aber deklarativ nicht sehr beschäftigt, ist ja die Gewinnabführung der KfW.
Ja, die KfW macht ja ordentliche Gewinne, 500 Millionen Euro. Und da möchte jetzt der Bund etwas abhaben. Ja, man braucht ja da Geld. Und so muss die KfW in den Jahren 27, 28 davon ziemlich was abführen. Ja, zumindest eine Milliarde abführen. Zusätzliche Einnahmen für die Finanzierung soll es hier geben, aus allen Bereichen, aus sämtlichen Bereichen, Struktur, strukturelle Reform etc. Da soll das Geld abgeschöpft werden.
Sehr gut. Und dann kommen wir schon zu unserem neunten Punkt. Und da war ich auch so ein bisschen sehr überrascht, dass man natürlich wieder ein bisschen was gegen Steuerhinterziehung machen möchte, was ja grundsätzlich löblich ist. Aber was haben die da so für Ideen im Kopf?
Ja, die Steuerhinterziehung ist immer noch ein großes Thema. Viele Dinge bekommt man einfach nicht in den Griff. Und was immer so ein Mittel zum Zweck war, wo ich auch sehr häufig mit dem Mandanten nochmal ins Gespräch gekommen bin, man hat sich ja sehr schön überlegen können, die sogenannte Selbstanzeige, die war ja strafbefreiend. Man oder ist strafbefreiend immer noch. Man muss sie halt vollständig für die letzten Jahre, in der Steuerhinterziehung sind es 10, man muss sie eben vollständig beim Finanzamt einreichen und damit hat man vollkommene Straffreiheit erreicht. die sollen nun plötzlich abgeschafft werden. Das wird ein heißes Thema werden. Vielleicht kommen dann noch ganz, ganz viele, die auf dem letzten Drücker diese strafbefreiende Selbstanzeige doch wahrnehmen wollen. Könnte ich mir gut vorstellen.
Finde ich wirklich heiß, das Thema. Dass man da gar keine Reue mehr zeigen kann in dem Sinne durch so eine Selbstanzeige.
Ja.
Aber gut. Und darüber hinaus, glaube ich, wollen die auch nochmal an die Aufbewahrungsfristen nochmal dran.
Das ist allerdings ein Ding. Eben hat man die Aufbewahrungsfrist reduziert von 10 auf 8 Jahre für Buchungsbelege oder Rechnungen. Tja, und jetzt rate mal, wie lange die sie wieder erhöhen wollen. 15 Jahre. Also 15 Jahre sollen künftig sämtliche Belege, die steuerrelevant sind, aufbewahrt werden. Halte ich für nicht sehr sinnvoll. Das eine soll ja Bürokratie abbauen. Ja, und jetzt wird es eigentlich wieder aufgebaut.
Vermutlich denkt man einfach, dass wir schon alle so digital sind, dass die 5 Jahre mehr in Megabyte, ach, das ist doch keine Last mehr, weil es hat ja keiner mehr ein Archiv.
Das könnte der Hintergrund sein.
Das ist wahrscheinlich der Hintergrund, dass man denkt, das ist doch dann viel leichter aufzubewahren. Nur die Realität zeigt, dass eben ja doch noch nicht die Digitalisierung so vorangeschrieben ist.
Ja.
Da müsste man natürlich über höhere Rückstellungen für die Archivierung dann auch nachdenken.
Ja, aber vielleicht denken die wirklich auch an die E-Rechnung, fällt mir auch gerade so ein, dass die sagen, naja, ist ja sowieso alles digital, man kann digital zugreifen, Steuerhinterziehung, das wird ja auch immer wieder ein Thema sein und vielleicht ist das sogar der Hintergrund steht also mehr oder weniger im Raum.
Wir sind gespannt. Gespannt sind wir, was davon auch tatsächlich dann mit dem Jahressteuergesetz dann tatsächlich dann auch zu Gesetz wird. Da müssen wir uns wahrscheinlich noch ein paar Wochen gedulden, bis es soweit ist. Dennoch bedanke ich mich recht herzlich, Anita, für diesen wunderbaren Blick in die Glaskugel mit dir, dass wir wirklich tief einsteigen konnten, was denn alles wahrscheinlich auf uns zukommen kann.
Ja, ich glaube, man sollte sich immer vorbereiten. Ein paar Dinge sind ja auch für den Praktiker sehr wichtig. Da kann man sich jetzt schon drauf einstellen. Ja, und den Rest müssen wir abwarten im Herbst. Ja, wahrscheinlich im letzten Herbst wird es dann weitergehen.
In dem Sinne bedanke ich mich auch nochmal grundsätzlich bei dir und freue mich schon auf das nächste Gespräch.
Bis zum nächsten Mal.
Und wenn Ihnen diese wie andere Episoden von uns gut gefallen haben, freuen wir uns sehr über einen positiven Kommentar oder eine 5-Sterne-Bewertung in dem Portal Ihrer Wahl. Vielen Dank.
Das war Buchbar, der Buchhalter-Podcast für den schönsten Beruf der Welt. Powered bei Stotax und BBH Fortbildung.